Begegnung mit Jesus. Jesus begegnen, was heißt das eigentlich? Ich habe mich gefragt, wo begegnet uns Jesus in unserem Alltag? Wo begegnet er mir? In der letzten Jungschar vor den Ferien hatten wir das Thema Jesu Kreuzigung und Auferstehung, weil es eben auch die letzte Jungscharstunde vor Ostern war. Und nachdem wir die Geschichte erzählt hatten, wollten wir Ostern auch ein bisschen noch feiern. Die Kinder hatten Kuchen mitgebracht und wir haben zusammen den Tisch gedeckt. Und als wir alles stehen hatten, sagte ein Kind, aber wir brauchen doch noch einen Teller für Gott. Und dann haben wir eben noch einen Teller für Gott hingestellt, haben ihm auch noch Kuchen drauf getan. Und während dem Essen sind wir einfach total gut mit den Kindern ins Gespräch gekommen über Jesus und den Glauben und konnten ganz viel ihnen erzählen und noch erklären. Und wir haben ganz viele Fragen gehabt. Und das fand ich einfach richtig cool zu sehen, wie neugierig sie waren oder dass sie so viel wissen wollten. Und nach dem Essen haben wir dann noch mit Zuckerkreide mit ihnen gemalt. Es durfte jeder einfach das malen, was er möchte. Und ich fand es auch voll schön zu sehen, was die Kinder dann aufs Papier gebracht hatten. Ein Kind schrieb zum Beispiel, Jesus, ich liebe dich. Und eins malte zwei Menschen, einen großen und einen kleineren Mensch, und erklärte dann hinterher, ich bin der eine und Jesus ist der andere. Und sie haben sich an den Händen gehalten. Und das fand ich richtig cool, wie Jesus den Kindern einfach in der Jungscharstunde begegnet ist und wie sie verstanden haben, dass Jesus lebt, dass er bei uns ist und dass er uns liebt. Und ich bin gespannt, was Ruth jetzt gleich dann zu dem Thema uns sagen wird, was sie zu sagen hat.
Guten Morgen, auch von meiner Seite. Diese Predigt, die war von Anfang an schon ziemlich umkämpft, weil momentan wir in einer Zeit, also wir als Familie in einer Zeit leben, wo sich unheimlich viel verändert, wo alles irgendwie anders wird. Und das führte dann auch dazu, dass ich an meinem Schreibtisch saß und mir den Kopf zerbrochen habe, was ich predigen soll. Das, was vorgeschlagen wurde, das sprach mich alles überhaupt nicht an und ich hatte echt keine Idee. Und irgendwann habe ich dann mich wirklich hingesetzt, so wie ich das bei den Mitten im Leben Gottesdiensten auch immer gemacht habe, und habe gesagt, also lieber Gott, jetzt zeig mir, was ich predigen soll. Ich habe keine Ahnung. Und dann landete ich innerhalb von 2 Minuten in der Offenbarung. Und da habe ich erstmal gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Offenbarung. Aber dann habe ich gedacht, okay, also wenn das, entweder ich vertraue darauf, dass Gott mich leitet, oder ich lasse es bleiben. Und wenn er Offenbarung will, gut. Und nachdem mein Mann sowieso nach meiner letzten Predigt gesagt hat, ich hätte jetzt mal genug über Hudson Taylor und Gladys Aylward gepredigt, habe ich gedacht, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich mal nicht wieder bei einem Lieblingsthema lande oder so. Und ich habe mich dann darauf eingelassen. Und tatsächlich war es auch so, dass dieser Start beim Schreiben meiner Predigt auch so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis war, was mich einfach auf was Grundlegendes bei mir hingewiesen hat. Es ging mir an dem Morgen sowieso nicht so besonders gut, eben wegen der vielen Dinge, die sich veränderte. In der Firma, wo Burkhard arbeitet, gab es Probleme und er und seine Kollegen hatten an diesem Tag ein ganz wichtiges Gespräch. Meiner Mutter ging es eben gesundheitlich schon nicht gut. Sie hatte an dem Morgen ihre erste Infusionsbehandlung im Krankenhaus und kein Mensch wusste, wie sie das verkraftet mit ihren 85 Jahren und ob das überhaupt anschlägt irgendwie. Und ich hatte alle möglichen Freunde aktiviert, mit mir für diese Situation zu beten und hatte selber auch wirklich versucht, das an Jesus abzugeben. Aber natürlich, ich habe ganz klare Vorstellungen gehabt, wie ich mir den Ausgang dieser Dinge wünschte. Und genauso hatte ich mir auch den Ausgang der Leitung des Heiligen Geistes zum richtigen Predigttext irgendwie anders vorgestellt. Also ausgerechnet Offenbarung, das Buch, mit dem ich Zeit meines Lebens als Christ eigentlich immer ein bisschen zu kämpfen hatte, wo ich manches einfach nicht verstehe und mir auch nicht vorstellen konnte, dass ich darüber predigen könnte. Aber als ich mich dann entschlossen habe, den Text zu nehmen und Da habe ich mir wirklich überlegt, wie ist es mit den anderen Gebetsanliegen dieses Tages? Bin ich da auch bereit, wirklich bedingungslos die Antworten zu akzeptieren, die Gott mir auf meine Bitten gibt? Ging es mir darum, dass sein Plan in meinem Leben und im Leben meiner Familie wirklich Realität wird? Oder geht es mir mehr darum, dass er meine Wünsche erfüllt? Und ich habe dann ein bisschen mit Zittern und Zagen versprochen, darauf zu vertrauen, dass das, was geschehen würde, wirklich das Beste für meine Mutter, für Burkhard und für mich ist und für unsere ganze Familie. Und dass ich Gott genau damit verherrlichen will in unserem Leben. Und ich wollte darauf vertrauen, dass er durch das, was er an den unterschiedlichen Fronten jetzt tun würde, seine Kraft und Macht und Herrlichkeit zeigen wollte. Und dass sein Plan gut wäre, auch wenn ich nicht alles verstehen würde. Dass es das Richtige ist, was passiert. Also machte ich mich erstmal an meinen Offenbarungstext. Der steht in Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis, aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang. Und die befahl mir: Schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte, und wer mit mir redete. Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemanden, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Liebe Gemeinde, Johannes schrieb sein Buch der Offenbarung in einer Zeit, in der sich die Macht Roms erhoben hatte, um die damalige christliche Kirche zu zerstören. Die Welt war im Aufruhr gegen Gott und mit wachsender Sorge beobachtete Johannes die Entwicklung im römischen Kaiserkult. Man hatte von jedem Bürger verlangt, dass er seine Loyalität zum Kaiser bekundete, indem er sich zu seiner Herrschaft bekannte mit den Worten: Cäsar ist Herr, eine Forderung, die kein Christ erfüllen konnte. Aber dass sie stattdessen ausgerechnet diesen Jesus, einen gekreuzigten Aufrührer, ihren Herrn nannten, das war geradezu eine Beleidigung für den Kaiser. Die Folge war, dass man die Christen als gefährliche, unzufriedene Bürger, als mögliche Revolutionäre oder als Staatsfeinde betrachtete. Und Johannes, als einer der geistlichen Hirten der Gemeinden in Asien, musste deshalb weg. Das würde die Christen schwächen. Und so ließ der Kaiser seine Macht spielen und verbannte Johannes auf die Insel Patmos. Jetzt war er abgeschnitten von seinen Mitchristen und konnte nichts mehr anrichten. Er saß auf dieser Insel fest und konnte seinen Glaubensgeschwistern nicht beistehen. Dabei wollte er sie so gerne schützen und ihnen bei der zunehmenden Bedrohung ihres Glaubens den Rücken stärken. Vermutlich stand der eine oder andere wirklich in der Versuchung, dem Machtanspruch des Kaisers nachzugeben, um dann in Frieden leben zu können. Eine Situation, die auch heute noch viele Christen kennen. Zum Beispiel die Christen in muslimischen Ländern, die selbst zum Teil in ihren eigenen Familien nicht ihres Lebens sicher sind, wenn sie sich von Allah ab und Jesus zuwenden. und ihn als, zu sich als, ihm, als ihren Herrn bekennen. Oder auch die Christen in Nordkorea, deren Machthaber Kim Jong-un und auch seine Vorgänger wie Götter verehrt werden. Da können und wollen die Christen nicht mitmachen, unter Gefährdung ihres Lebens. Wir in unserem christlichen Abendland erleben das allerdings ja weniger. Einen Kaiser haben wir nicht mehr und kein Mensch verlangt von uns, vor Angela Merkel oder Frank-Walter Steinmeier die Knie zu beugen. Wir dürfen wählen, wen wir wollen, wir dürfen glauben, was wir wollen. Und jeder darf nach seiner Fasson selig werden. Es ist völlig egal, ob wir Gott oder Allah anbeten, es ist doch letzten Endes alles der gleiche. Man glaubt an die Natur, das Schicksal, an sich selber und die Selbstheilungskräfte. Völlig egal, Hauptsache man lässt die anderen in Ruhe damit und lässt sie glauben, was sie wollen. Toleranz heißt das Zauberwort. Und wenn man nicht so tolerant ist, dann ist man fanatisch. Genau das wurde mir neulich gesagt, als ich mit jemandem über meinen Glauben redete und mich nicht dazu bewegen lassen wollte, statt ich weiß, dass es Gott gibt und dass er mich liebt und dass Jesus mein Herr ist, zu sagen, ich hoffe, dass es irgendeine höhere Macht gibt, wie und wo auch immer, nach deren Werten ich mich richten kann und die Welt ein bisschen besser macht. Und mein Gegenüber fragte mich dann, ich frage mich, warum du so steif und fest behaupten kannst, dass es diesen Gott gibt. Und er widerlegte mir mit sehr klugen Worten alles, was ich zu erklären versuchte, warum ich glaube. Ich konnte hinterher wirklich nur beten, dass Gott durch mein Gestammel irgendetwas bewirkt hat. Und ich war doch ziemlich erschüttert über meine Unfähigkeit, meinen Glauben zu bezeugen. Das muss ich sagen, irgendwie hatte ich doch gedacht, schon weiter zu sein. Und mir wurde aber bewusst, dass wir heute zwar andere, aber durchaus auch schwere geistliche Kämpfe zu bestehen haben. Wo bei den verfolgten Christen damals und heute Leib und Leben bedroht ist und war, da ist heute eher die Beliebigkeit die Gefahr. Ganz egal, was wir glauben, Hauptsache wir lassen die anderen in Ruhe damit und versuchen nicht, ihnen unsere Meinung überzustülpen. Und zu behaupten, unser Gott sei der einzig Lebendige und nur durch Jesus Christus könnten wir gerettet werden, das ist dann schon wieder haarscharf am Fanatismus. Und dass Jesus für uns und unsere Sünden gestorben ist, das möchten viele Menschen überhaupt nicht hören. Und dass auch die Möglichkeit besteht, verloren zu gehen, wenn man das Erlösungsgeschenk Gottes nicht annimmt, das erst recht nicht. Mir hat während meiner Ausbildung zur Predikantin eine Pfarrerin, meine damalige Mentorin, gesagt, ich sollte das bitte nicht in der Predigt erwähnen, dass Jesus für uns gestorben ist. Dieses Menschenopfer wolle sie nicht, dann wollte sie lieber nicht gerettet werden. Das hat mich dann doch ziemlich erschüttert und ich habe damals stundenlang mit ihr geredet und versucht, ihr zu erklären, dass sie dann eigentlich ihren Beruf an den Nagel hängen könnte, weil das die Errettungstat Jesu, ja, die Grundlage des Evangeliums ist, das wir verkündigen. Ich weiß auch da nicht, ob es irgendetwas bewirkt hat. Wie immer konnte ich nur darauf vertrauen, dass Gottes Geist sie irgendwie erreicht hat. Man sucht sich die Dinge im christlichen Glauben, die schön und angenehm sind. Gott hat dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Und er wird dann gerne zum Sündenbock gemacht für alles Schlimme, was um uns herum oder bei uns passiert. Und ich muss sagen, ich frage mich schon immer wieder mal, ob ich an meinem Glauben festhalten könnte, wenn mein Leben in Gefahr wäre. Wenn ich sehe, wie schwer es mir schon fällt, hier, wo keine Gefahr droht, zu meinem Glauben zu stehen und Stellung zu beziehen. Aus eigener Kraft könnte ich das ganz sicher nicht. Mein Mut ist nicht so übermäßig groß, aber ich will darauf vertrauen, dass Gott mir durch seinen Heiligen Geist die nötige Stärke und den Mut gibt, den ich brauche. Nicht im Voraus sicherlich, aber dann, wenn ich ihn nötig habe. So wie er das bei den Aposteln und Märtyrern damals auch getan hat und bei unzähligen, verfolgten und bedrohten Christen auch heute tut. Und ich erlebe auch immer wieder, dass Gott Vertrauen mit mir übt. So hat er uns in den vergangenen Monaten ganz schön herausgefordert als Familie und uns eine wirklich schwierige Zeit mit viel Unsicherheit zugemutet, in der er uns immer nur den allernächsten Schritt gezeigt hat. Und ich habe tatsächlich erlebt, dass ich eigentlich immer ruhiger wurde, je verworrener die Situation und je abhängiger wir von Gott wurden. Natürlich kamen immer wieder Ängste hoch, aber meistens überwog dann doch wieder die Vorfreude und die Spannung darauf, was kommen würde und wie es weitergeht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott inzwischen einige unserer Fragen beantwortet hat, aber eben längst noch nicht alle. Die Spannung bleibt an vielen Stellen. Und das ist auch gut so, denn das Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott tut mir und meiner Beziehung zu ihm gut. Das habe ich gerade jetzt gemerkt. Ich lerne Vertrauen, auch gerade dann, wenn ich nicht alles richtig verstehe und einordnen kann. Ja, kehren wir wieder zurück zu unserem Predigttext und zu Johannes. An einem Sonntag, dem Tag des Herrn, passierte es. Genau dort, in dieser anscheinend so hoffnungslosen Situation, hatte Johannes eine Vision. Er begegnet dem auferstandenen Jesus. Und diese Begegnung ist überwältigend und wird zu einem Schlüsselergebnis für ihn, Erlebnis für ihn. Plötzlich erlebt Johannes seine gewaltige Gegenwart und weiß nicht nur mit dem Kopf wie bisher, dass Jesus immer bei ihm ist, auch hier auf dieser einsamen Insel. Plötzlich erlebt er es mit allen Sinnen. Erst hört er nur eine Stimme, durchdringend wie eine Posaune, die ihm befiehlt: Schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke es an die 7 Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich kann mir vorstellen, dass Johannes bis ins Mark erschrocken war. Er fuhr herum, um zu sehen, woher diese Stimme kam. Ich habe es vorhin vorgelesen, ich will jetzt nicht diese ganze Geschichte nochmal wieder vorlesen, aber ich kann verstehen, dass er erstmal bei diesem Anblick zusammengebrochen war. Was für geheimnisvolle und seltsame Bilder. Bilder, die Johannes überwältigt hatten, eine menschliche Gestalt im göttlichen Glanz. Und vermutlich war auch das nur eine kleine Dosis der Herrlichkeit Gottes. Gerade so viel, wie Johannes ertragen konnte. Aber doch schon so viel, dass sie ihn zu Boden warf. Aber er weiß, das ist Jesus, unser auferstandener Herr, der Sohn Gottes. Und als Johannes da am Boden liegt, legt Jesus seine rechte Hand auf ihn und sagt: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Hier fielen mir die Stellen in den Evangelien ein, in denen von eben diesem Johannes immer wieder mal von dem Jünger, den Jesus besonders liebte, geredet wurde. Der Jünger, der neben ihm lag, den Kopf auf seinem Schoß und dem er, als er schon am Kreuz hing, die Sorge für seine Mutter ans Herz legte. Irgendwie haben diese Bibelstellen mich immer berührt, weil ich mir eine so innige Beziehung zwischen den beiden vorstellte. Eine Beziehung zu Jesus, wie ich sie mir auch wünschte. Und jetzt begegnet Johannes dieser Jesus, sein einst enger Vertrauter und Freund, wieder in einer ganz neuen Situation. Nicht mehr in der Welt als Mensch wie du und ich, sondern umgeben vom Glanz und der Herrlichkeit seines Vaters und auf den ersten Blick weit weg und beängstigend und unerreichbar. Der gleiche Jesus, der diesen Johannes besonders liebte und auf dessen Schoß er gelegen hatte, der warf ihn jetzt quasi zu Boden durch seine Erscheinung. Dieser Jesus, der die ganzen Abgründe des menschlichen Lebens gesehen, der Grausamkeit der Menschen ausgeliefert und elendig am Kreuz gestorben war, der war jetzt wieder zurückgekehrt in die Herrlichkeit seines Vaters. Sichtbar für Johannes, aber doch weit weg. Und dann passiert es. Jesus streckt seine rechte Hand aus und er rührt Johannes an. Wieder kommt er ihm ganz nah. Er kannte die Situation, in der er sich befand und in die er gekommen war, weil er fest zu Jesus als seinem Herrn gehalten hatte. Und er wusste auch um die Angst um seine Glaubensgeschwister und vielleicht auch um sein eigenes Leben. Und das ist immer noch der Jünger, den Jesus besonders liebte. Jesus rührte ihn an und er spricht zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte. Und ich habe die Schlüssel auch zum Tod. Ich habe alle Macht und nicht der Kaiser oder andere Machthaber. Was für ein Trost und was für eine Begegnung mit diesem Jesus. Wir haben gerade Ostern gefeiert und in ein paar Wochen kommt dann Himmelfahrt, wo wir daran denken, dass Jesus zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt ist. Aber trotzdem ist er auch uns heute wieder ganz nah. Er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist, den er uns als Stellvertreter, als Tröster, als Kraftgeber, Gedanken- und Wortgeber, Entscheidungshelfer und Ermutiger gegeben hat. Enger und inniger geht es doch nicht. Lasst uns einfach mal darüber nachdenken, was das bedeutet. Der allmächtige Gott, der Schöpfer von allem, unser Vater im Himmel, Jesus, sein Sohn und der Heilige Geist sind eins. Und dieser Heilige Geist lebt in uns und wirkt mit Gottes unendlicher Schöpferkraft in und durch uns. Wie bekommt man das zusammen? Wie töricht das vor der Welt klingt, das kann man sich vorstellen. Wir verstehen es ja selber kaum. Und doch ist es so. Dieser Heilige Geist ist quasi der erste Anteil unseres von Gott versprochenen Erbes, das ewige Leben mit ihm in der Herrlichkeit. Durch ihn sind wir schon jetzt untrennbar verbunden mit Gott. Die Jünger damals hatten das sehr eindrücklich erlebt, wie dieser Heilige Geist in ihnen wirkte. Eben noch waren sie todtraurig und völlig verängstigt und feige, weil sie erleben mussten, wie der Herr, mit dem sie so viel erlebt und von dem sie so viel erwartet und erhofft hatten, elendig gestorben war. Und dann machte der Geist Gottes sie zu unerschrockenen Verkündigern des Evangeliums, gab ihnen Fähigkeiten, von denen sie vorher nicht mal geträumt hatten. Alles wurde anders. Sie gingen los und führten die Arbeit weiter, die Jesus begonnen hatte. Und sie hatten die Kraft, Verfolgung und Bedrohung auszuhalten. Der Heilige Geist gab ihnen die Kraft und genau diese Kraft wirkte auch in Johannes und in seinen Glaubensgeschwistern, um den Bedrohungen der römischen Staatsmacht standhalten zu können. Und diese gleiche unbändige Kraft will auch uns helfen, unseren Auftrag in dieser Welt auszuführen. Und so wie Jesus Johannes damals auf Patmos daran erinnerte, dass er und seine Geschwister nie alleine, sondern immer ganz eng mit ihm verbunden waren, so tut er das auch heute. Durch sein Wort, durch andere Menschen oder indem wir plötzlich einfach spüren, dass er da ist mit seiner Kraft. Und wir brauchen ihn so dringend, diesen Heiligen Geist. Wir brauchen ihn, um zu erkennen und zu tun, was Gott von uns möchte. Wir brauchen ihn, wenn wir ängstlich und traurig sind, wenn uns die Worte fehlen, wenn wir Entscheidungen treffen müssen und nicht weiter wissen. Und wir brauchen ihn, wenn wir als intolerant und fanatisch bezeichnet werden, weil wir nicht alles gutheißen und mitmachen, was die Welt und auch die Politik uns vorgeben. Wie tröstlich zu wissen, dass wir niemals alleine sind, dass Jesus durch seinen Geist in uns lebt und dass er uns alles geben wird, um unser Leben als Christen nach seinem Willen zu führen. Johannes wusste das auch, als er damals auf Patmos in dieser notvollen Situation gelandet war. Und Jesus begegnete ihm und erinnerte ihn durch diese Version, rührte ihn an und sagte, du brauchst keine Angst zu haben, ich habe alles in der Hand. Er beugte sich aus der Herrlichkeit des Vaters hinunter zu Johannes, dem Jünger, den er besonders liebte, und er ermutigte ihn. Und genauso beugt er sich zu jedem Einzelnen von uns, wenn wir es nötig haben, weil er jeden von uns besonders liebt. Und wir dürfen im übertragenen Sinne den Kopf in seinen Schoß legen, ausruhen und uns von ihm ermutigen und stärken lassen, wie es Johannes erlebte. Wir müssen uns nicht fürchten vor nichts und niemanden, denn er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Er war tot, aber jetzt lebt er in alle Ewigkeit. Und er hat die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Und doch werden wir immer wieder Angst haben in dieser Welt. Es werden immer wieder schwierige Lebensabschnitte und Leid kommen, solange wir hier leben. Jesus wird nicht alles von uns fernhalten und alles Schwierige aus dem Weg räumen. Das hat er auch niemals versprochen. Aber er wird mit uns durch diese schwierigen und leidvollen Zeiten gehen. Und er wird uns die Kraft geben, sie zu überstehen. Und vielleicht erleben wir hinterher, dass diese Zeiten zwar nicht schön und einfach, aber doch sehr wichtig für uns und unsere Entwicklung waren, dass sie uns sehr weitergebracht haben. Oft ist es so, dass Gott uns in diesen Zeiten beschneidet und formt. Und das tut erstmal weh. Aber so wie wir auch unsere Bäume und Büsche beschneiden müssen, damit sie nicht wild in die Gegend wachsen und wirklich Frucht bringen können, brauchen wir das wohl auch. Aber Jesus ist in uns. Er ist ganz nah bei uns und er bringt uns durch diese Zeiten. Und gerade in diesen Momenten, wo wir vielleicht gar nichts spüren von seiner Kraft, da ist er da und da will er uns auch erinnern, dass er da ist und dass er uns trägt. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich das Gedicht Spuren im Sand, aber ich finde es immer wieder schön, weil es genau das eigentlich so wunderbar beschreibt. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Und jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein geliebtes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir das erleben in Zeiten, wo wir alleine nicht weiter können, wo wir verzweifelt sind, dass Jesus uns daran erinnern, dass wir uns daran erinnern, dass er uns trägt, dass er bei uns ist, auch wenn wir gerade nichts spüren. Darauf können wir uns verlassen. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir das wissen dürfen, dass du da bist, dass du uns trägst. Auch dann, wenn wir gerade nichts fühlen von deiner Macht und deiner Gegenwart. So hat es damals Johannes erlebt, du hast ihn angerührt und ihn ermutigt. Und genauso sagst du uns das zu in schwierigen Situationen. Fürchte dich nicht, ich bin da. Ich danke dir dafür, dass du auch mit uns in diese neue Woche gehst. Du weißt, was jeden von uns erwartet und was ihm begegnen wird. Und ich möchte dich bitten, dass wir auch da an jedem Tag erleben, dass du uns führst, dass du uns stärkst und dass du da bist mit deiner Liebe. Und dass du in uns wirkst und durch uns wirkst. Ich danke dir, dass wir nichts alleine tun müssen, weil du uns die Kraft gibst für alles, was für uns dran ist. Über alle unsere Vorstellungskraft hinaus. Dafür lobe und preise ich dich, Vater im Himmel. Amen.